der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Hallo, hier ist Tee Time 390. Noch 10 Folgen bis zur vollen 400. Die Vorbereitungen für großartige Feuerwerke, Feierreihen, Besäufnisse. Es ist alles am Laufen. Ich spüre es im Hintergrund, auch bei Flo und bei Bernd. Da läuft seit Wochen ganz viel, wo ich das Gefühl habe, okay, sie wollen es mir nicht verraten, aber ich freue mich schon drauf. Die 400. Folge in 10 Folgen. Es wird ein Riesenfest. Und wie das so ist, in der heutigen Zeit, Menschen sind unterwegs. Wir sind global, wir sind vernetzt, wir können von überall. Flo war gerade noch mal im Rasthof auf der Toilette, sitzt jetzt draußen im Auto zum Glück, weil wir waren kurz bei der Testaufnahme anders verbunden. Aber er sitzt irgendwo an einer Autobahn, an einer vielbefahrenen Autobahn, nach den Pfingstferien am Montagmorgen um genau 8.30 Uhr und ist mir nun von wo auch immer zugeschaltet. Hallo Flo!
Servus Zille, grüß dich. Ja, und du hast ja schon einige Dinge angesprochen und ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich einmal bei dieser, sag ich mal, Sache anfangen, die Bernd und ich irgendwie diskutieren, wie die 400. Folge aussehen sollte von den Feierlichkeiten, Fanfare, Nationalhymne und was weiß ich nicht alles.
Ja. Darf ich dir kurz als altes Zirkuspferd aus der Medienbranche kurz sagen, dass Dinge, die man in die Richtung sagt, in der Regel nachverfolgt werden. Oh. Also ich kenne dich ja jetzt ein bisschen, ich würde behaupten, du würdest jetzt wild losgaloppieren, tausende Sachen erzählen. Also da könnte sogar eine Kreuzfahrt von Monaco aus wiederum zur 400. Folge drin sein. Das wird natürlich dann hohe Erwartungen wecken. Ne? Das muss dir klar sein. Also okay. Du kannst jetzt nicht, also ich rate es einfach, weil sonst sind viele am Ende enttäuscht. Ich wahrscheinlich als allererster.
Nee, also ich würde sagen, eine ganz große Besonderheit zur 400. Folge wäre es dann schon alleine, wenn wir mal zu dritt wieder zusammen eine Aufnahme machen, oder?
Ja. Das ist tatsächlich auch ein Satz, den ich letzte Woche in unsere Tee Time WhatsApp-Gruppe reingeschrieben habe. Es wird irgendwann soweit sein, dass wir für diese eine Folge im Jahr, in der wir alle drei zuständig und vor allen Dingen anwesend sind, Geld verlangen können.
Absolut.
Weil das ist mittlerweile ja so selten geworden. Was ist los?
Das ist eine gute Frage. Also wir hatten ja schon das Thema, wie sieht's aus mit der Beziehung zwischen Bernd und mir? Ja. Dann hatten wir das Thema irgendwie, bin ich überhaupt noch dabei? Ist der Bernd überhaupt noch dabei?
Ja.
Weißt du, da gibt's ja ganz viele Gerüchte und ich find's eigentlich so witzig mit den Gerüchten, dass ich eigentlich gar nicht so wirklich aufräumen möchte.
Es soll dabei bleiben. Gut,
es wird
auch schon, es wird auch schon die Nachfolge diskutiert. Also falls ihr da auch noch Ideen habt, macht gerne mit. Im Gerüchtekarussell. Herrlich. Das passt ein bisschen zu der Schlagzeile, die ich gestern oder vorgestern im Kölner Stadtanzeiger gesehen habe. Das heißt Anzeige, es ist ein Bericht. Wirklich wahr. Da steht die Überschrift, was macht eigentlich Bernhard Langer? Fragezeichen. So sieht er heute aus. Und dann ist wirklich von einem Journalisten des Kölner Stadtanzeigers ein Bericht darüber, was Bernhard Langer heutzutage macht, wollen die uns eigentlich verarschen?
Also ich finde,
also
ist das.
Da ist ein
ja,
Bild von ihm
denn? Was steht
aus den
da
80er
Jahren.
Der spielt Golf und gewinnt immer noch, steht da drin. Das ist ja Wahnsinn.
Wow.
Da ist wirklich ein Bild aus den 80er Jahren von Bernhard Langer und dann wirklich in der Überschrift steht, so sieht er heute aus. Als ob jetzt die
Ernst?
Menschen wie
oh
doof
Gott.
Da draufklicken, um zu gucken, das würde mich jetzt mal interessieren, wie sieht denn Bernhard Langer 2026 aus? Wir wissen es nicht. Lieber Kölner Stadtanzeiger, was soll denn der Käse? Sind wir schon so im Sommerloch versunken? Alter. Es ist sensationell, was sportlich in dieser Woche los ist, abseits des Golfes, des Golfens. Wir müssen kurz erwähnen, Sascha Mischa Zverev hat gestern seinen ersten Grand-Slam-Titel endlich geholt, die French Open gewonnen in Roland-Garros. Herzlichen Glückwunsch. 30 Jahre nach Becker, und dann beginnt jetzt die Fußball-WM. Es geht los.
Hey.
Fußball-WM in Mexiko, Amerika und Kanada. Und an der Stelle möchte ich einen ehemaligen großen Bundestrainer unserer Geschichte zitieren. Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre doch was. Wer hat das gesagt?
Weiß, keine Ahnung, aber das hört sich richtig gut an. Keine Ahnung. Sepp Herberger.
Und du lieber Gott. 1994, Bertie Birdie Vogt.
Vogst.
Wust.
Ja, genau, richtig. Die Filigranität im Mund ist noch nicht so ganz da.
Wer sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft richtig vorbereiten will, es gibt sensationelle Dokumentationen momentan im ZDF und in der ARD. In der ARD gibt es die Doku, aus der ich jetzt gerade nochmal dieses Gedicht von Berti Vogts, das er damals tatsächlich den Pressevertretern hingelatzt hat. Da gibt es eine sehr schöne dreiteilige Doku in der ARD zur WM 1994. Sodom und Gomorra. Wir haben diese WM hergeschenkt, 4 Jahre nachdem wir Weltmeister geworden sind, mit dem großen Kaiser, mit Franz Beckenbauer, der damals gesagt hat, es tut mir leid für die Welt, wir sind die Besten der Welt, die nächsten Jahre hat keiner links wie rechts irgendeine Chance. Und dann kam Berti und der wurde zerrissen, der wurde gemobbt. Das war eine richtig katastrophale WM. Aber da haben auch andere Leute ein bisschen was damit zu tun. Also das kann ich nur empfehlen. Und im ZDF sensationell, auch mehrteilig, alles zum Sommermärchen 2006. Und was Angela Merkel damit zu tun hat, dass das wirklich ein Sommermärchen war, das kommt zum Beispiel in der Doku auch vor. Also wer sich schön vorbereiten will, dem kann ich das nur ans Herz legen. Kurzer Rückblick noch auf die letzte Folge. Da war ich ja ganz alleine, weil die zwei Herren wieder, keine Ahnung,
irgendwas gemacht haben, ne?
Kehrwoche zu Hause hatten oder ich weiß es nicht genau. Wir haben Feedback bekommen zu unserer Kitzbühel-Folge. Zum Beispiel hat uns ja damals oder letzte Woche interessiert, warum war denn diese Range in Kitzbühel so sensationell gut in Schuss, obwohl sie eigentlich gefühlt auf einer Wiese, auf einem Acker war? Da hat Stefanie uns geschrieben, die Range auf der Michaelswiese im Januar, Schauplatz von Snowpolo und dem Dreikönigs Rennen der Traber. Deswegen ist die Wiese anscheinend durchgehend immer gut in Schuss. Und die liebe Andrea hat uns aus Österreich auch noch geschrieben, weil wir uns ja auch noch gefragt haben, was gibt's denn da auf der Streif für schöne Fachbegriffe. Die Mausefalle, auf die sind wir selber gekommen. Und dann gibt's noch die Hausbergkante. Macht weiter so, sehr unterhaltsam, euer Podcast, auch für uns Österreicher, das freut uns sehr. Liebe Grüße, Andrea. So, dann haben wir das alles, was die letzte Folge und die letzte Woche noch so betroffen hat, mal abgearbeitet. Wo willst du denn loslegen? Oder willst du eigentlich noch irgendwie rückblickend was erwähnen, was sagen, dich für irgendwas entschuldigen in der Öffentlichkeit? Gibt's was, wo wir reden müssen?
Also ich bin jetzt schon die ganze Zeit im Auto am Überlegen, ob wir dieses Thema ansprechen sollen oder nicht und ob es mich irgendwie befreiter macht, hier mehr ein Teil zu sein. Aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, dass es ein kompletter Schwachsinn ist, den ich gerade eben von mir gegeben habe und deswegen wir ganz normal im Programm weitermachen
können. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du uns gerade sagen willst.
Ja, genau, das war ja auch der Hintergrund dazu. Ich wollte einfach nur so ein bisschen mal loslabern. Ne, du hast ja schon beim letzten oder vorletzten Mal gesagt, dass Hauptsache einfach irgendetwas reingeben in die Folge.
Ja. Ja, das war ironisch gemeint, weil das machen wir natürlich nicht. Wir sind immer vorbereitet, wir haben immer einen Zettel dabei.
Richtig.
Wir haben immer uns mindestens 1,5 Stunden vorbereitet, jeder für sich. Jeder hat Zettel dabei mit Aufschrieben, mit Bildern.
Also
mit
wir haben ja ganz große Highlights gehabt, also rückblickend, wenn wir rückblickend denken. Ne? Also Nelly Korda. Vierter Sieg in dieser Saison. Ja. Alena Oppenheimer ist Vize-Europameisterin geworden, der AK30.
Herzlichen Glückwunsch.
German Boys and Girls hat stattgefunden auf dem Faldo-Kurs, die 22. Auflage. Damals begann dieses Turnier in St. Leon Roth. Das war genau ein Jahr, nachdem ich zu alt dafür war. 2004 war die erste Auflage von diesem großen deutschen internationalen Jugendturnier und ich war zu alt. Ich fühlte mich echt ein bisschen diskriminiert. Das fand ich nicht richtig.
Die wussten damals schon, warum sie es erst starten, wenn du raus bist.
Naja, klar. Ja, schon klar. Ne? Ja. Richtig.
Ja, und Max Schmidt hat gewonnen auf der Pro-Golf-Tour.
In St. Pölten.
Herzlichen Glückwunsch.
Das wurde ja zusammengestutzt auf 36 Loch aufgrund dieser ganzen Regenfälle. Und übrigens, das ist auch so eine Sache, die ich jetzt wahrnehme, seitdem ich jetzt in diesem Jahr auch ein bisschen mehr PGA Tour kommentiere. Also Memorial. Das hat mich erinnert an das Paul-Laurie-Matchplay in Bad Griesbach. Da gab's, da ist ja auch damals ein Sturm durchgegangen. Da müsste ich dir dann mal Bilder schicken, die können wir dann reinstellen bei uns auf Instagram. Also das war ja komplett zerstört damals in Bad Griesbach. Und jetzt auch beim Memorial auf der PGA-Tour wurde ja die dritte Runde, oder zweite oder dritte Runde, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, weil ich das Turnier nicht kommentiert habe, wurde ja abgesagt wegen Windspitzen, Böen, ganz krasse Windspitzen und Böen und Regenfällen und auch weil die Infrastruktur, das war eine offizielle Mitteilung an uns Kommentatoren, ich bin ja auch in dieser Gruppe drin, auch wenn ich nicht kommentiert habe, dass die Infrastruktur zerstört wurde. Und ich finde, dass in diesem Jahr die Häufigkeit an, wir können eine Runde nicht zu Ende spielen, wegen Gewitter, wegen Regen, wegen irgendwelchen Wetterlagen, ist deutlich höher als das, was ich in den letzten Jahren wahrgenommen habe.
Ja, Holland war ja genauso, auf der DP World Tour war ja auch nicht alles ganz easy peasy durchzuziehen. Am Ende hat es dann doch geklappt, aber wettertechnisch war das natürlich auch eine Herausforderung. War halt die Woche, war halt nach diesem Supersommer-Ding urplötzlich halt, dann kommen halt die Unwetter auch rein.
Holland wurde ja wegen Wind abgesagt, also wegen Wind, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also wir reden da jetzt nicht irgendwie wegen Gewitterzellen kommen durch und Hagelstürme oder sonst irgendetwas. Es war so windig, dass die Bälle auf den Grüns einfach nicht liegen geblieben sind und deswegen wurde dann abgeblasen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum manchmal die Grüns, vor allem wenn wir in Großbritannien spielen, nicht ganz asozial schnell gemacht werden, sondern vielleicht eher mal bei so einem dezenteren 9er, 10er Stimp, dass wenn es typisch britisch, da mal so richtig durchgeht vom Wind her, dass wir dann trotzdem noch spielen können. Weil seien wir doch mal ehrlich, ein britisches Turnier bei 25 Grad und ohne Wind ist doch kein echtes britisches Turnier.
Das will ja auch keiner sehen. Aber der Fakt, dass die Grüns tatsächlich mit Absicht nicht so runtergerasiert werden wie bei den anderen Turnieren, damit eben der Ball zur Sicherheit liegen bleiben kann, wenn es mal ein bisschen pustet, das ist schon mal sehr interessant. Apropos Holland, apropos DP World Tour. Die Österreicher waren wieder aus deutschsprachiger Sicht am besten, aber einer hat ein Hole-in-One geschossen, nämlich Marcel Siem. Und dafür gab es jede Menge Freimeilen oder Meilen von einer Sponsorenfluggesellschaft, sagt man das so, vom Titelsponsor, also von der KLM.
Genau, können wir doch das Kind beim Namen
nennen. Können wir es doch gleich das Kind beim Namen nennen, genau. So, jetzt habe ich mir vorgestellt, du als jemand, der ja nicht fliegt.
Korrekt.
Würde jetzt dieses Hole-in-One schießen.
Korrekt.
Du wärst natürlich das beschissenste Werbebild fürs Turnier, wenn jemand, wo alle wissen, dass er eben in kein Flugzeug steigt, die Meilen gewinnt. Obwohl natürlich von dir dann tausende Fotos auch gemacht werden, wie jetzt von Marcel Siem auch. Das wäre schon mal Fakt 1. Also Finger weg, immer schön 3 Meter daneben lassen dann in deinem Fall. Aber die andere Frage ist, du hast ja dann die Meilen.
Ja, was machst du damit, ne?
Wem würdest du sie schenken? Bernd Ritthammer oder mir?
Ich würde sie tatsächlich, also der Rittenheimer hat ja mal ein paar Mal seine Meilen eingesetzt, damals für ein Hotelzimmer bei meinem erfolgreichsten Turnier. Ich meine, dass er das mit so seinen Meilen gemacht
hat. Erstmal, musst du erstmal erklären, was hat er gemacht?
Und zwar, wir sind gemeinsam zur British Masters 2017 gereist, damals in Close House in Newcastle, upon Tyne, ja. Und da ich so schwabenmäßig unterwegs war, habe ich ihn gefragt, weil er damals einen Sponsor hatte, ob ich mit ihm gemeinsam ein Zimmer teilen könnte, weil er kann ja
Hilton.
Dann da seine, genau, Hilton.
Ah,
ja, genau, dann war es Hilton. Und da hat er dann seine Bonuspunkte eingesetzt und diese Bonuspunkte würde ich ihm in Form von Meilen natürlich wieder zurückgeben.
Ist ja klar. Ne? Hat der dann wenigstens so eine super Suite auch bekommen beim Hilton? War das dann sehr luxuriös für euch zwei?
Nee, was nicht. Es war okay. Es war okay. Wir sind nicht, ich würde mal sagen, das Hotel war schon cool, aber so richtig standesgemäß sind wir da, sag ich mal, für eine European Tour wahrscheinlich nicht abgestiegen, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Aber hättet ihr nicht mal so richtig einen raushauen können? Also, weißt du, so ein Buddy-Ding? Einfach mal sagen, okay, diese Woche lassen wir mal richtig einen krachen. Und
ich sag dir eins, da ging aber die Legende des Kraken los. Ich weiß nicht, ob du das schon realisiert hast. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, vor allem in unseren Winterfolgen oder in unseren Weihnachtsfolgen, da reden wir ja immer vom Kraken, von diesem
Scheiß Rum, von dem ich mittlerweile 5 halbe Flaschen hier in der Agentur irgendwie rumstehen habe, weil ich jedes Jahr eine neue kaufen muss, ja.
Und da ging das los. Da sind wir dann mal abends, ich glaube an einem, schieß mich tot, Donnerstag, Freitagabend sind wir dann nach Newcastle rein an eine Bar.
Aha.
Und da haben wir beide dann was getrunken und ich habe ihn und er hat dann einfach vorgeschlagen, ja, lass uns doch einen Kraken trinken. Und seitdem ist bei uns so der Kraken gesetzt, wenn wir
uns sehen. Ihr zwei, da waren doch noch andere dabei, die euch angestiftet haben. Ihr zwei seid auf die Idee gekommen, ihr zwei,
korrekt,
ohne andere,
korrekt,
an eine Bar zu gehen?
Korrekt.
Nee.
Doch. Ist so.
Nein.
Doch, ist so.
Ihr zwei.
Wir zwei.
Florian Fritsch, Bernhard Rittenhuber.
Genau.
Kommen gemeinsam auf die Idee. Jetzt gehen wir mal richtig an die Bar.
Ja, an die Bar, richtig.
Und wir
an
trinken einen Rum.
Korrekt.
Nur ihr zwei.
In Großbritannien, in England, in Newcastle.
Hör mir
wir
auf,
beide.
Eine Scheiße zu erzählen am Montagmorgen.
Ja, das ist so. Es ist verdammt nochmal so. Glaub was mir denn, doch, bitte.
Was war denn da mit euch los? Habt ihr da kurz vergessen, wer ihr seid oder was?
Ja, wir haben das irgendwie mit, ich glaube, das war in so einem Jahr, da haben wir ja schon so viele Jahre auf dem Buckel gehabt als Profis, damals gesagt, aha, Mai, irgendwann mal können wir es jetzt nicht mehr so ernst nehmen.
Verstehe.
Und es hat funktioniert. Es hat funktioniert.
Ja, schön. Herrlich. Ja. Also, Marcel Sieben, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Ass. In Holland auf der DP World Tour.
Und ich was ich gut fand von Marcel, der hat ja dann auch wirklich Bierchen ausgegeben. Die waren ja dann in der Players Lounge, ne, schön aufgereiht, so in so einer Box, und dann konnte sich jeder was rausnehmen, weil normalerweise ist immer so ein lahmer Running Gag bei uns Spielern, dass wir halt in der Players Lounge dann ein Getränk ausgeben. Hahaha. Ha, ha.
Ja. Ja, aber das habe ich jetzt auf den auch bei den BMW International Open habe ich das jetzt schon das ein oder andere Mal erleben dürfen, dass dann tatsächlich sogar für die Helfer, also für die Volunteers und so weiter, mhm, da schon auch nochmal verschiedenste Getränke in so einem Kühler dann hinten stehen, mit einem Zettel drauf, Cheers, viele Grüße, und dann halt eben, dass der Spieler dann da noch seine Grüße hinterlässt und dann können da alle sich was nehmen, wer will. Ja. Aber ich glaube, dass da auch die Tour dann sagt, hey, willst du es machen oder nicht, oder? Oder
ja,
da
die helfen
Spieler
da einen schon, die helfen da einen schon. Ich meine, ist ja ein Riesen-Happening und es ist ja toll. Also wenn wir dann aufgrund von so einem Ereignis die Möglichkeit haben, uns dann auch vor allem bei den Volunteers, das sind ja sau viele, die bei jedem Turnier da mithelfen, zu bedanken, dann finden wir das richtig cool, dass die Tour uns da auf Ideen bringt, wie wir das machen können, dass die das dann auch da mitorganisiert und dass wir das dann auch entsprechend so umsetzen können. Ja, und ich denke mal, wenn wir dann Turnierchen spielen und Hole-in-One, und ich habe keine Ahnung, wie viel so etwas kostet, aber in dem Moment ist es doch eigentlich auch Latte. Also
in der Regel
ehrlich,
hat dann sowieso das Turnier auch einen Biersponsor, und dann ist es sowieso, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, gar nicht so teuer.
Korrekt.
Vielleicht kostet es auch gar nichts. Wer weiß es schon.
Who knows, gell?
Ja, Maxi Steinlechner, schon wieder eine gute Woche gehabt, ist Dritter geworden in Holland auf der DP World Tour, Bernd Wiesberger 21., auch hervorragend, Marcel Sieben ist dann 32. geworden, Nikolai von Dellingshausen 66. und Marcel Schneider mit einer 11 über am letzten Tag, aber das war auch wettertechnisch ein bisschen Banane, 73. Damit ist die DP World Tour durch Holland durchgefegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann auf Instagram und vor allen Dingen im Social Media natürlich viral gegangen, Madeleine Sackström, im 7. Monat schwanger. Im 7. Monat.
Im 7.
Also,
jetzt. Also.
Kurz vor Halleluja.
Ja.
Spielt tatsächlich die US Women's Open mit. Also, im Golfschwung hat man es ehrlicherweise gar nicht so arg gesehen. Das Ding ist geflogen, alles gut. Aber es war natürlich, und manchmal ist ja das Internet dann auch sehr gemein. Ich habe dann so durchgescrollt, also so durchgeswiped, ich weiß gar nicht, ich bin zu alt für den Scheiß. Also auf jeden Fall Instagram habe ich so durchgedingst, ne? Und dann kam erstes Video von ihr, wie sie schwanger, hochschwanger auf den Ball haut und so. Und das sah natürlich jetzt nicht so super beweglich aus, logischerweise. Dann scroll ich weiter und das nächste Video ist Marcel Sieben auf der Range, wie er halt, glaube ich, von seinem Physio von rechts nach links gebogen wird, damit er halbwegs wieder funktioniert. Und das waren aber so ähnliche Bewegungen. Und das war dann so in der Folge, war das schon sehr lustig, das so durchzuscrollen. Erst kam sie, dann kam er, und dann hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass dann noch, keine Ahnung, irgendwie noch, keine Ahnung, schwere Operation.
Miguel Angel Jimenez mit irgendwelchen Aufwärmübungen oder so.
Das wäre schön gewesen, wobei bei dem sieht es ja mittlerweile richtig elegant aus, muss man sagen. Also das ist ja wirklich, der ist ja beweglich wie, ja wie denn?
Der hat ja wirklich eine Kunst draus gemacht, ne? Das ist ja eine Kunst.
Er macht doch eine Show draus, muss man auch mal sagen.
Ja.
Dann Interview von Martin Keimer auf Sky bei der Lift-Tour mit den Kollegen Flo Bauer und Noah Pudelko. Da hat mir ehrlicherweise wieder mal bei Martin alles gefallen, was er gesagt hat. Wichtigster Punkt, sie haben ihn natürlich auch gefragt, wie geht's denn da jetzt auf der Lift-Tour weiter? Natürlich, wer fände das nicht so geil, wenn es irgendwie vorbei wäre oder ginge? Aber natürlich ist es ja mittlerweile schon so, dass man weiß, es muss jetzt ein Riesencontainerschiff mit Kohle irgendwo gefunden werden, damit das weitergehen kann. Aber er hat auch gesagt, und darauf will ich eigentlich hinaus, Martin Keimer hat gesagt, wenn Liv durch ist, wenn das vorbei ist, dann gibt's für ihn nur eine einzige Tour, auf der er spielen würde, und das wäre die DP World Tour. Alles andere, also US PGA Tour und so weiter, kommt für ihn erstmal gar nicht in Frage. unabhängig von den Regularien, wäre er jemand, der sagt, ich spiele nur noch auf der DP World Tour, weil da ist sein ursprüngliches Zuhause, da ist er groß geworden, da fing irgendwie alles an. Und das fand ich sehr schön. Das war ein Statement, mit dem man wirklich auch mal sagen kann, schön, freue ich mich drauf, wenn es klappt. Freue mich auch drauf, wenn er sowieso jedes Jahr zumindest mal einmal in Deutschland ist und auf der BMW International Open auftieht. Das ist ja wirklich auch immer ein Happening. Siehst ja dann auch, wie die Menschenmassen mit Martin mitlaufen. Aber ich fand das ganze Interview ehrlicherweise super ehrlich, super auf den Punkt. Hat auch nicht irgendwie gesagt, kann ich nichts zu sagen oder so. Das war ja mal anders vor ein paar Jahren, als es mit der Lift-Tour losging. War ja immer alles so, in Anführungszeichen, vom Grundton schon aggressiv, vom Grundton immer so. Du hast gemerkt, der Spieler will nicht so viel sagen, weil er denkt, dass er dass er die Hassperson ist in der Geschichte irgendwie. Und jetzt fand ich das, mittlerweile finde ich das alle, dass zumindest auch bei Martin jetzt, ja, der quatscht dann einfach drauf los, sehr ehrlich. Und das fand ich sehr erfrischend, das fand ich sehr, sehr schön.
Also ich finde jedes Interview, also wenn wir jetzt mal vom Inhalt mal weggehen, jedes Interview, das er gibt, finde ich eigentlich sehr, sehr gut, muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde, er ist ein sehr guter Gesprächspartner. Ich finde, er bringt sehr viel Inhalt rüber. Da ist wenig Gefloskel, wenig Blablabla. Ich finde, dass er echt gute... Man kann mit ihm gut über die Themen reden, ohne dass man das Gefühl hat, das sind jetzt einfach nur Worthülsen oder sonst irgendetwas, sondern alles hat irgendwie Substanz. Und das gefällt mir einfach bei ihm. Was mir bei ihm auch gefällt, ist, wie authentisch er ist. Weißt du, manchmal bringt er auch so Punkte rein, wo ich mir echt denke, so, wow, aber wenn er es dann so verargumentiert oder erzählt, dann macht es irgendwie Sinn und das gefällt mir einfach. Also eine Sache, die ich mal geil fand, die habe ich miterlebt in Valderrama, da ging es um die Frage, wäre es in Ordnung, dass die DP World Tour Spieler mic'd, also quasi Mikrofone dranhängt für die Runde, dass man so alles miterlebt. Und dann hat er gesagt, ja klar, auf jeden Fall, findet er total toll, würde die Tour weiter voranbringen und würde viel mehr das, was tatsächlich passiert bei den Spielern, zu den Zuschauern bringen. Ja, und da war natürlich logisch, und es ist auch das, was dann im Anschluss passiert ist, ja Martin, wie sieht's denn bei dir morgen aus? Hast du denn mal Bock, das zu tragen? Und hat er gesagt, nein, hat er keinen Bock dazu. Oh. Und ich finde es einfach geil, wie in der Lage ist, so manchmal so Dinge voneinander zu separieren. Und ich finde, da hat er auch vollkommen recht. Auf der einen Ebene kann man das für die Tour beschreiben und beurteilen und auf der anderen Seite gibt er ein Standing oder eine Meinung ab zu sich selber. Und das ist das, was ich an ihm liebe.
Nee, muss man wirklich auch festhalten. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr BMW International Open. Also das kann man ja wirklich mal erzählen. Ich habe ja jedes Jahr gesagt, Jungs, wir müssen jetzt mal gucken, dass der Martin Keimer mal zu uns in den Podcast kommt. Und man hat immer das Gefühl gehabt, auch allgemein, ja, also der kommt natürlich schon von einem anderen Fluglevel. Also der hat da ganz viele Termine. Logisch, er ist mal wieder zu Hause, da ist so viel los und da willst du jetzt auch noch nicht als Popel-Podcast um die Ecke kommen und sagen, hallo Martin, hast du morgen mal eine Dreiviertelstunde?
Genau.
Konnte ich immer alles verstehen, alles cool. Nur, dann gab es letztes Jahr die Situation, dass er bei Sky zwischendurch co-kommentiert hat. Ihr hattet ja dann da auch zum ersten Mal so ein eigenes Studio mit,
genau, Studio,
wo man eben
vor
auch
Ort
die Spieler immer mal wieder reingeholt hat und so. Und Bernd hat ja sogar auch mal mit kommentiert letztes Jahr. So, und da war es tatsächlich dann so, dass Bernd nach Martin dran war. Und dann standen wir da alle kurz. So, war Werbepause und bevor Bernd dann in das Booth, wie man da sagt, rein ist, haben die kurz gequatscht. Und dann sagte Bernd, sag mal, hast du nicht mal Bock, im Podcast zu kommen? Und dann sagt Martin Keimer, ja klar, du hast doch meine Nummer. Und ich so, hä? Wie? So leicht ist das.
Ja.
Hallo? Was ist denn hier los gerade? So, und dann hat Bernd gesagt, keine Ahnung. Und dann hat Martin gesagt, ja, es ist die gleiche Nummer wie vor 50 Jahren. Ah ja, okay, alles klar. Schreib mir eine WhatsApp, machen wir aus, zack, boom, peng. Und ein paar Wochen später war er bei uns zu Gast. Das heißt, natürlich hat er aufgrund seiner Erfolge, aufgrund dessen, dass er halt einfach Martin Keimer ist, Alter, das war mal die Nummer 1 der Welt. Muss man ja zwischendurch immer mal wieder sich ins Köpfchen holen. Da hast du schon mal einen anderen Zugang. Da bist du anders drauf, da gehst du anders ran und so. Und dann kriegst du aber eine sehr entspannte, erfrischende Art zurück, die dann in dem Moment sehr überraschend ist.
Ja.
Aber das ist schon spannend. Also, was du dir selber in den Kopf manchmal so reinballerst und wie schön und entspannt das teilweise auf der anderen Seite sein kann.
Ja.
So. Und vielleicht hat sich das auch ein bisschen geändert. Ich glaube, dass das im Laufe einer Karriere, wie sie so läuft, logisch verändert. Also, dass das am Anfang so ist, dass du dich erstmal damit auch daran gewöhnen musst, so in diesem Mittelpunkt zu stehen, die ganze Zeit Rede und Antwort stehen zu müssen. Dann kommt die Lift-Thematik auch noch irgendwann dazu, wo du das Gefühl hast, okay, ich kann dir sagen, was ich will, das glaubt mir eh keiner. So, Und jetzt, glaube ich, haben wir so alles mal durchdiskutiert und jetzt können wir frei von der Leber weg irgendwie uns miteinander unterhalten. Und das finde ich sehr schön. Das macht richtig Spaß. Und da freue ich mich jetzt schon auf München, weil ich gehe davon aus, dass wir mit Martin auch da wieder quatschen werden. Liebe Grüße. Valderrama, wie oft hast du Valderrama gespielt?
Oh, schon ein paar Mal. Also da war ich echt privilegiert, dass ich diesen Ort ein paar Mal spielen durfte.
Da war zweimal die Lift-Tour jetzt, Tour. Die letzten Tage?
Ja.
Und Tyrell Aton, wie du immer so schön sagst?
Mein guter alter Tyrell.
Ja. Tyrell Aton hat gewonnen auf der Lift-Tour. Ist auch gerade Papa geworden, also der schwebt im Glück. Vor John Rahm und Martin Keimer ist am Ende 24. geworden. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht mit der Lift-Tour. Also momentan kriegt man nicht mehr so viel mit, aber es wird halt Geld gesammelt irgendwie und sie brauchen richtig Knete.
Ja klar, richtig die ganzen Knete. Verträge müssen ja bedient werden und nicht nur die Verträge für die Spieler, sondern auch die ganzen Preisgelder und was sonst noch so. Ja. Ich meine, dieser Piff hat wahrscheinlich, wir wissen es am Ende nicht, aber der hat ja wahrscheinlich quasi alles finanziert, also alles. Also auch, dass dieser Tross reißt, ja, dann auch die Plätze vor Ort. Und am Anfang war es ja so ausgelegt nach dem Motto, koste es, was es wolle, wir wollen es jetzt umsetzen. Das heißt, man hat wahrscheinlich im Zweifel eher den Plätzen Geld gezahlt, dass die das da ausrichten, anstatt dass die Plätze der Tour zahlen, dass die Tour dorthin kommt. Ne? Also, und das muss jetzt alles irgendwie in ein finanzielles Konzept gegossen werden. Und da muss es Leute geben, die sagen, ja, habe ich Bock drauf, das weiter mit Leben zu befüllen.
Und das, glaube ich, ist momentan echt die Schwierigkeit, weil so richtig gezündet hat's nicht, wenn man ehrlich ist. Nee. Also du hast nicht das Gefühl, oh ja, das ist so ein geiles Kreuzfahrtschiff, da will ich unbedingt oben an Deck 8 eine Riesenbude haben. Weil irgendwie, ich habe gestern, als ich dann so ein bisschen die Zusammenfassung mir reingezogen habe, habe ich festgestellt, ich kenne einfach immer nur noch einen einzigen Teamnamen, maximal zwei. Und das war's dann. Ich fange schon an, die Teamnamen zu verwechseln mit... hier, Vontora, Vontori.
Crushers.
Ja, die Keks kenne ich. Dann erwische ich mich dabei, dass ich plötzlich sage, ja, nee, das und das Team, aber die spielen dann plötzlich Icon League. Das ist Fußball. Ich verwechsel das die ganze Zeit. Aber es zündet einfach nicht. Ich krieg da kein, ich weiß nicht warum. Ich guck mir das gerne an. Alles okay. Aber ich merke nicht, dass ich mir aktiv danach, dass ich was mitnehme. Sondern es ist für mich schön, die Jungs da spielen zu sehen. Oder auch nicht. Es ist irgendwie so, yo, ist, aber es ist nicht das Spektakel. Es ist gar nicht so dieses, wow,
also, ja,
das
also,
ist der Hammer, sondern ja.
Ich glaube, woran das Ganze krankt, ich meine, wir haben jetzt einige Formate, die versuchen, das ein bisschen anders zu machen. Sei es jetzt die Tour, die jetzt schon seit ein paar Jahren versucht hat mit diesen Sixes, mit diesem Mixed-Format oder Pro-Am-Format, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen oder jetzt hier mit TGL. Ne, TGL und jetzt dann Lift-Tour. Wenn wir jetzt mal ganz, ganz ehrlich sind, ganz, ganz ehrlich, das Einzige, was sich ja geändert hat bei all diesen Ligen, ist vielleicht das Format, ja, dass es nicht mehr ein Einzelwettbewerb ist, sondern ein Teamwettbewerb und, sag ich mal, die Infrastruktur. Anstatt über 18 Loch wird halt jetzt in einer Arena gespielt mit Leuten drumherum, ja.
Richtig.
Aber ansonsten, das Spiel ist ja gleich geblieben. Und ich glaube...
Ja, du wirst ja das Spiel auch nicht neu erfinden können. Aber vielleicht... Also das, was es so... Dieses knallbunte... Also die fahrende Disco auf dem Golfplatz, was man so als erstes so immer gefühlt im Kopf hat. So dieses... Wow, da geht es die Post ab und so. Das ist ja eigentlich... In Wirklichkeit ist es ja gar nicht so, finde ich.
Also ich
in
glaube,
Wirklichkeit
du kannst
ist
es... Ja...
Vielleicht sind auch die handelnden Persönlichkeiten gar nicht, also ein John Rahm flippt ja auch nicht aus. Also beim Ryder Cup flippt er aus im Sinne von Faustballen, Ausflippen, Freuen, keine Ahnung was, aber so dieser Showman ist er ja gar nicht. So, ja. Dann hast du den Ian Poulter, der hat sich aber schon auf der DP World Tour, finde ich, ausgeschowt. Da erwartest du jetzt, da kriegst du auch nichts anderes als vorher. Und dann ist er jetzt auch, finde ich, in einem Alter, wo das auch irgendwie gar nicht mehr so richtig passt. Und Sergio zertrümmert dann mal eben seinen Driver. So, aber so dieses, keine Ahnung, so am Anfang fing es doch an mit diesem, wir trinken jetzt alle was aus dem Schuh und so ein Quatsch. Wir so, hä? Ja. Und
also
das
ich
ist
finde,
jetzt vorbei irgendwie.
Ja.
Die also Luft ist raus auch.
Ich persönlich finde, Golf hat schon immer genügend Leute mitgenommen und begeistert für den Golfsport. Ja. Also selbst damals in den 70ern, 80ern hattest du sau viele Leute draußen auf dem Golfplatz. Und die Leute, die wir versuchen jetzt abzuholen, Ja, das ist ja in diesem Golfkosmos ja keine riesengroße Mehrheit. Also die Leute, von denen ich ja rede, sind ja die Loch 16 Waste Management Leute. Weißt du, so das sind die, die sich volllaufen lassen, da so einen Bierdeckel draufwerfen aufs Grün und dass es mehr so eine Party-Unterhaltungsnummer wird. Von denen gibt es bestimmt auch ein paar, die sagen, hey geil, jetzt interessiere ich mich für Golf, weil es eben halt das gibt. Aber dann verliere ich die, die zuvor mitgelaufen sind, die einfach eine Begeisterung und Leidenschaft dafür hatten, wenn es ein klassisches 4-Runden-C-Wettspiel mit Cut mittendrin ist. Die einfach sagen, mir geht's um den Sport, mir geht's um die Geschichte, mir geht's um die Tradition. Und dieses Saufen und so und Party und so, das ist bestimmt auch einigen Leuten zuwider. Und die würdest du dann verlieren, dann kommen zwar die dazu, die Party geil finden, würdest die verlieren, die Party nicht geil finden und am Ende hast du keinen riesengroßen Mehrwert. Am Ende ist es vielleicht genau gleich, vielleicht sogar weniger, who knows. Weil die tragende Masse des Golfsports, die große Mehrheit, sind, erstens das.
Ja.
Und zweitens, wenn wir ganz ehrlich sind, ich weiß jetzt nicht, was für krasse, super-duper Massen und riesengroße Ansturm an Menschen und Begeisterung für den Golfsport du kreierst, nur weil jetzt an einem Loch ein Stadion aufgebaut ist, wo es Bier gibt. Weiß ich nicht.
Nein, wir versuchen gerade ganz viel in diesem Golfsport, finde ich. Also wenn ich so von außen drauf blicke. Ich bin ja in einem Alter, wo ich gefühlt so ein bisschen genau dazwischen hänge. Also ich bin nicht mehr der coole YouTube-Creator, dafür bin ich zu alt, aber ich bin jetzt auch nicht der also ich bin so, dass ich gehe auch gerne auf ein DP World Tour Turnier, ich trinke auch gerne da mein Glas Wein dabei, aber ich brauche dieses Ausflippen nicht, dafür gehe ich ins Fußballstadion.
Ja.
Für mich ist da immer so ein bisschen so der Zwischenweg und auch diese ganzen Geschichten, die jetzt gerade so entwickelt werden oder wo man versucht, das, was in Amerika, YouTube und so weiter, die haben eine ganz andere Reichweite. Die erreichen Millionen, wenn die da ihre 18 Loch spielen, um 300, 400.000 Dollar. Die fliegen alle mittlerweile ihr Learjet und so. Cool, ziehe ich absolut meinen Helm und finde es hervorragend. Aber der Versuch, das in einem ganz anderen Land, also bei uns hier jetzt zu machen und irgendwelche YouTuber, die auf dem Golfplatz, das ist alles süß, das ist alles nett, aber am Ende spielen die alle zusammen, liken untereinander ihren Scheiß, aber wir haben deswegen noch nicht einen neuen frischen Golfer auf die Wiese gebracht, finde ich.
Nee,
das, was danach passiert, also das, was am Anfang immer gesagt wird, wir wollen das und das ändern, damit mehr und mehr Leute Golf spielen und deswegen machen wir jetzt hier ein Golfturnier, wo 50 YouTuber sich in einer Bubble irgendwie treffen und dann ihr eigenes Ding da machen. Ja klar, die Videos, die da entstehen, kriegen ganz viele Millionen Menschen mit. Aber am Ende, wenn du genau hinguckst, die liken untereinander ihr Zeug, teilen es untereinander, aber sie erklären gar nicht, was, also am Ende wird nicht in die Kamera geguckt und gesagt, und du willst das auch machen? Dann mach jetzt das und das. Also der Effekt wird gar nicht gesucht, sondern der Effekt wird nur vorne so hingestellt, auf so ein Banner. Wir machen das, um den Golfsport bekannter zu machen. Ja Leute, ihr müsst aber auch gucken, dass danach was passiert. Was passiert danach? Wo habt ihr die Leute erwischt? Wie habt ihr sie angesprochen? Das ist alles Quatsch. Die Strategie ist gut. Aber sie ist nicht zu Ende gedacht, finde ich.
Absolut,
so.
Da bin ich voll und ganz bei dir.
Wir reden darüber, dass wir die Hemmschwellen runterfahren müssen, dass die Kinder Bock haben, Golf zu spielen. Ja, aber genau da müssen wir mal ansetzen. Wir machen ganz viel momentan. Super. Aber es wird gar nicht drüber geredet, ob wirklich das funktioniert. Also haben wir plötzlich mehr Zulauf? Ja, nein, vielleicht. Das ist alles für mich noch ein bisschen zu undefiniert, nicht zu Ende gedacht, sondern die Grundidee ist richtig. Das Fundament steht.
Ja.
Der Kran wird aufgebaut, der Beton ist da.
Ja.
Aber jeder macht so ein bisschen seinen eigenen Scheiß. Und am Ende sehen wir, ja, Golf kommt gut an. Dann machen wir oft den Fehler, dass wir sagen, dass wir sogar gucken, sind die Follower gestiegen? Ja, das ist süß, das ist toll. Aber fangen die auch an, Golf zu spielen, Leute? Darum geht's.
Ja.
Das kontrollieren wir, finde ich, viel zu wenig und darüber wird zu wenig gesprochen. Der Effekt muss analysiert werden. Nicht, und was bringen mir denn Follower? Die bringen mir gar nichts im Endeffekt. Ja, klar, das liken dann ganz viel. Aber das ist für mich die falsche Währung. Die Währung, die entscheidend ist, ist, fangen die Leute an, Golf zu spielen.
Ja. Da bin ich bei dir und da würde ich jetzt auch so weit gehen und die These vertreten, dass der Standard-Schnupperkurs bei einem Golfclub um die Ecke fast mehr bringt als so ein YouTube-Format.
Und da musst du vielleicht drumherum was bauen. Also das finde ich ja gut. Das machen ja auch viele Clubs. Tag der offenen Tür oder da wird dann einfach mal hier an der Range wird ein bisschen Mucke gemacht und ein Grillen gestellt und so. Es gibt ja, wie gesagt, ganz viele neue Ideen. Aber wir müssen, glaube ich, eher gucken, dass wir dann dranbleiben. Dann muss mit den Leuten was gemacht werden. Dann musst du sie an die Hand nehmen. Wenn die mal angefixt sind, dann müssen die zweite Heroinspritze in den Arm kriegen. Und dann funktioniert's.
Absolut. Und das sind Arbeiten, die lokal passieren. Weißt du, wir hatten ja auch mal die Diskussion, als Esther die Silbermedaille geholt hat im Golf.
Das ist alles super. Das wird in 10 Jahren wird das immer noch so sein. Yo, aber jetzt müssen wir doch irgendwann mal was draus machen.
Genau, und deswegen sage ich, du hast absolut recht. Weißt du, wir haben da das Fundament, das ist das, wovon du redest. Hey, wir haben hier etwas, um Leute begeistern, bei der Stange zu halten. Ja. Aber wir haben niemanden, der sie zur Stange bringt.
Genau.
Nur weil die jetzt in ZDF sehen, wir haben da eine Silbermedaillensiegerin, sagen die jetzt nicht, ach komm, lass uns morgen mal auf den Golfplatz fahren.
Zumal sie es jetzt auch gar nicht mehr sehen. Also du kannst jetzt, ich freue mich für Esther, das ist super geil, mega Erfolg und sie hat es echt verdient und so. Ja. Das ist alles cool.
Absolut.
Aber ich finde, wir machen schon wieder den Fehler, dass wir uns zu sehr da dran pinnen irgendwie. Das ist ihr Erfolg. Und entweder du gehst jetzt da richtig auf Tour mit der Medaille und machst hier richtig Alarm bei den Kids in der Schule und so, dass sie das nochmal spüren, dass sie das nochmal erleben. Dann vielleicht. Aber ich finde, im ganzen Kommunikationswahnsinn halten wir uns da viel zu sehr auf, anstatt in andere Aktivitäten einfach reinzugehen. Egal, das füllt 80.000 Folgen.
Ja.
Und es wird auch immer eine Diskussion sein. Aber ich finde, dass wir haben ganz viel losgetreten. Es ist ganz viel Neues. Klar, guck mal, der Podcast war vor 10 Jahren ja auch kein Thema. Wie viele Golf-Podcasts gibt's denn bitte mittlerweile? Und wie viele davon diskutieren die gleiche Scheiße? Das ist gut. Also, und wie viele Menschen schreiben auch uns, dass sie jetzt mal probieren, Golf zu spielen? Macht das, Leute. Geht zu irgendeinem Golfclub. Die sind in der Regel nicht böse und die beißen nicht. Und es gibt mittlerweile viele Golfclubs, die schöne Sachen anbieten. Leichten Zugang. Auch nur so eine 9-Loch-Mitgliedschaft zum Beispiel. Oder auch nur eine Afterwork-Mitgliedschaft. Die sind preislich total cool. Und dann kannst du da spielen und du musst aber nicht immer diese 18-Loch und nicht immer diesen ganzen Tag auf dem Golfplatz und so. Das ändert sich ja auch. Und wir haben immer mehr Indoor-Golfanlagen, wo du eher das Gefühl hast, du gehst zum Bowling als zum Golfen und so. Es passiert ja sau viel. Nur manche Sachen finde ich nach außen wird da so viel Tonnen Gewicht reingelegt und eine Wichtigkeit. Aber der Effekt verpufft, da passiert nichts. So. Und da müssen wir irgendwie nochmal ran, finde ich.
Weil wir keine Marktschreier haben. Wir haben keine Leute, die Menschen wirklich an die Hand nehmen und sagen so, und wir gehen jetzt auf den Golfplatz.
Oder die, die es machen, sind
wir
zu leise.
Wir holen sie nicht ab.
Oder wir haben in der Regel immer dieselben, die laut schreien.
Oder dieselben. Weiß ich finde, wir holen sie einfach nicht ab. Wir kriegen sie nicht auf den Golfplatz. Von sich aus kommen die meisten wahrscheinlich nicht auf den Golfplatz. Wir müssen sie schon wirklich aktiv dorthin bringen. Oder wir gehen dorthin, wo die Leute sind. Also in meinem kleinen Mikrokosmos, in dem ich unterwegs bin, sind die Clubs immer dann am erfolgreichsten, wenn sie im Dorf oder in der Stadt vor Ort an den Marktplatz gehen, da einen Stand aufbauen, heute ist Tag des Sports bei uns in der Stadt und die Leute wirklich packen und sagen, hier hast du einen Gutschein, komm zum Schnupperkurs.
Ja. Ja.
Du musst die Leute packen. Wir haben ganz viel Potenzial. Esther, TGL, YouTuber, Influencer, da ist ganz viel Potenzial, Leute bei der Stange zu halten, aber wir müssen sie aktiv zur Stange bringen. Und das ist für mich der Teil, den wir noch nicht ganz hinkriegen.
Und wenn ihr da Erfahrungen und Ideen habt, her damit. Schreibt uns bitte auf Instagram. Ich glaube, das Thema werden wir nochmal vertiefen und auch nochmal mit anderen Persönlichkeiten aus dem Golfsport besprechen. Das war Folge 390, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Golfgemeinde. Nächste Woche, große Überraschung, sind wir zu dritt, zu zweit oder wieder nur alleine? Wir wissen es nicht. Vielleicht hat Flo nächste Woche mal ganz alleine.
Das kann auch sein.
Kann ja auch mal sein. Haben wir nächste Woche um diese Uhrzeit schon ein erstes deutsches Fußballspiel gesehen bei der WM?
Das ist eine gute Frage. Das weißt
Soll
du
ich mal eben schnell gucken?
Großer,
deutsche, du bist ja der absolut super Fußballfan. Deutsche
klar.
Spiele. WM 2026. Das erste Spiel findet am Sonntag, den 14.06. gegen Blue Curaçao statt.
Geil. Läuft.
Das heißt, nächste Woche, wenn wir aufnehmen, haben wir
Ergebnis.
Erste Ergebnis und
Geil.
Können ein Gefühl dafür kriegen, ob wir die Vorrunde überleben oder auch
oder nicht.
Und ob auch Julian Nagelsmann dann sagen wird, Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit. Das wäre doch was.
In dem Sinne.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao.